ARD.
Deutsche Champagner-Schnösel auf Sylt, brüllen rechtsradikale Parolen. Deutsche Studenten unterstützen die Feinde Israels. Und Politiker werden ins Krankenhaus geprügelt, nur weil sie Plakate im Wahlkampf aufhängen. Deutschland hat ein Wutproblem und sie muss den Wütenden die Grenzen aufzeigen. Immer mehr Hass und Gewalt. Wie sicher ist Deutschland, Frau Faeser? Fragen wir heute die Bundesinnenministerin und später in der Sendung die Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln, Güner Yasemin Balci, und den Juristen, Autor und rechtspolitischen Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung, Ronen Steinke. Schönen guten Abend. Willkommen bei uns, Ihnen zu Hause und hier unser Publikum im Studio. Schön, dass Sie da sind. Und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Hallo, Frau Miaska.
Sie ahnen es. Wir müssen beginnen damit.
Raus, Ausländer raus. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.
Ja, dieses Video sorgt seit vorgestern für eine enorme Empörung in Deutschland. Wir wissen es nicht, wer es hochgeladen hat ins Netz. Wir wissen aber sehr wohl, wer es aufgenommen hat. Frau Faeser, ist rechtes Gedankengut inzwischen so eingesickert und so verfestigt, dass Leute wie diese Gruppe auf Sylt völlig arglos und sogar mit ganz großem Spaß findet, sie könnten diese Parolen singen wie so einen dummen Jungenstreich?
Also ich gehe nicht davon aus, aber das, was wir da in dem Video sehen, ist zutiefst menschenverachtend, rassistisch, und deswegen habe ich mich auch so klar dazu geäußert. Und wir müssen aufpassen, dass sich diese Werte nicht verschieben, dass sie, wie Sie gerade gesagt haben, dass das jetzt was ist, was nicht schlimm sei oder was man jetzt machen könne. Ich finde, man kann es nicht machen, und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man dort die Grenzen aufzeigt. Ich glaube immer noch, dass unser Rechtsstaat, unsere Demokratie sehr stabil ist. Und wir haben ja auch Gott sei Dank zu Beginn des Jahres gesehen, dass viele Menschen auch wirklich empört waren über diese Fantasien einiger Rechtsextremer, die Menschen deportieren wollten, aus unserem Land wegbringen und dafür auf die Straße gegangen sind. Mhm. Ich habe dort Menschen gesehen, die sonst nicht demonstrieren gehen und die gesagt haben, hey, ich gehe auf die Straße und trete für unsere Demokratie ein, weil es die beste Staatsform ist, weil es allen Menschen eigentlich gleiche Rechte und auch garantiert, dass man Schutz bekommt, egal an wen man glaubt, wen man liebt oder woher man mag. Gekommen ist.
Waren Sie denn überrascht, dass es so scheinbar wohlhabende junge Leute in dieser Form solche Parolen haben? Es uns zu leicht gemacht? Hat sich vielleicht eine westdeutsche Mehrheit, müsste man fast sagen, leicht gemacht und das Problem Rechtsextremismus immer nach Ostdeutschland geschoben? Immer, das sind dann so ein paar um Höcke herum in Thüringen und dann noch so ein paar Abgehängte, aber das stimmt gar nicht.
Also ich habe das nie getan. Wir wissen aus den Mitte-Studien, dass schon sehr früh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, immer wieder in den Studien aufgezeigt wurde, dass in der Mitte der Gesellschaft manches rechtes Gedankengut eben Zustimmung findet. Und wir erleben ja seit ein paar Jahren eine Verschiebung, die ja jetzt auch eskaliert in Gewalt, wie Sie es eingangs gesagt haben. Für mich war eine unglaublich starke Zäsur der widerwärtige Mord an Dr. Walter Lübcke, einem Regierungspräsidenten, der für seine klare Haltung, demokratische Haltung und menschenfreundliche Haltung auf seiner eigenen Terrasse seines Hauses mit aufgesetztem Schuss ermordet wurde.
Mhm. Und das, was wir jetzt in diesen Videos erleben, ist das, was dann vielleicht am Ende zu Gewalt führt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass so viele überrascht waren. Denn wir haben mal geschaut, allein in den Jahren 2023 und 2024 findet man 23 weitere Fälle wie diese Situation im Pony auf Sylt. In Diskotheken in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Auf einer Party nach dem Landeskongress der jungen Liberalen in Bayern. Am Rande der Aufstiegsparty Holstein-Kiel ist das vorgefallen. Und bei jeder Menge Faschingsveranstaltungen ist Ausländer raus zu grölen inzwischen so eine Art Leila für Rassisten?
Nein, darf es nie sein, weil es zutiefst menschenverachtend ist. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir diese Grenzen auch ziehen. Sie haben es gerade angesprochen, das, was ich bei Dr. Walter Lübcke sehr schmerzvoll erleben musste. Ich kannte ihn gut, das war ein ehemaliger Landtagskollege von mir. Mich hat das zutiefst getroffen. dass so etwas in Deutschland passiert. Und es ist ja passiert aufgrund seiner klaren, freien Haltung zu einer freien, offenen Gesellschaft. Und er ist ja vom Täter vorher beleidigt. Und gerade im Netz gab es widerwärtigen Hass, der dann eben tatsächlich aus Worten wurden dort Taten. Mhm. Deswegen ist mir das schon viel, viel länger bewusst. Und deswegen appelliere ich auch an diejenigen, die dieser Tage meinen, man könnte schärfer formulieren oder die Grenze immer weiter nach rechts verschieben. Das ist etwas, was mir große Sorge bereitet. Und deswegen sage ich das auch so oft, dass es Dinge gibt in unserer Gesellschaft, wo wir wieder mit viel mehr gegenseitigem Respekt und Wertschätzung auch reagieren sollten. Das muss zurückkommen, auch in politische Diskussionen. Ich erinnere an etwas, was ich sehr widerwärtig fand, als auch aus einer Partei wie der AfD gegenüber der damaligen Bundeskanzlerin Frau Merkel skandiert wurde, wir werden sie jagen für ihre Position damals. Und wer sagt, wir werden sie jagen, das ist natürlich öffnet Tür und Tor für solche Exzess.
Ist richtig, muss man aber der Gerechtigkeit halber auch dazu sagen, dass so ein Diktum auch schon aus Mündern anderer Parteien gekommen ist. Also da ist die AfD nicht, hat kein Alleinstellungsmerkmal. Aber apropos Sprache, wenn wir uns dieses Video angucken, Deutschland den Deutschen zu rufen, ist das strafbar?
Nein, das ist genau der Punkt, dass wir ja nur da verbieten können, wo wir die Strafbarkeitsgrenze überschritten haben. Das ist auch gut so in einer Demokratie. Aber es gibt viel mehr dazwischen. Deswegen finde ich es auch richtig, da die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, das ist eben auch beleidigend für viele Menschen. Und das ist schon nah an der Strafbarkeitsgrenze, wenn man sagt, man möchte einen Teil der Menschen. Die Grenze ist ja immer da, der Meinungsfreiheit, wo ich andere Menschen beleidige, wo ich ihre Rechte verletze. Das regelt unser Grundgesetz ja sehr stark und sehr eng auch in gesetzlichen Grenzen. Das ist das Gute an einem Rechtsstaat, dass man diese Grenzen hat und die auch eingehalten werden müssen. Und deswegen hat ja auch der Veranstalter auf Sylt hat ja Strafanzeige gestellt. Mhm. Also insofern sind da mit Sicherheit auch Dinge skandiert worden, die die Strafbarkeitsgrenze überschreiten. Und da muss man dem dann auch nachgehen. Auf der anderen Seite sind wir auch eine starke Gesellschaft, die manches natürlich auch ertragen und aushalten muss. Das geht dieser Tage auch ein bisschen häufig durcheinander, dass dann schnell gesagt wird, das darf man nicht, das muss man verbieten. Da bin ich die Letzte, die das sagt. Mhm. Also ich finde, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit ist in einem Rechtsstaat ganz elementar, worauf man auch hin und wieder mal hinweisen muss.
Das ist auch interessant zu beobachten. Also sowas öffentlich zu machen und anzuzeigen, ist ja gut und richtig. Aber gleichzeitig war zu beobachten oder ist uns zumindest aufgefallen, dass im Netz, nachdem dieses Video gepostet war und sich ja in Windeseile verbreitete, eine Art, ja, man muss schon sagen, Jagd begann auf die, die dort auf dem Video zu sehen waren, mit Klarnamen gepostet wurden, die Gesichter gezeigt wurden. Wie blicken Sie darauf?
Auch mit Sorge. Also das ist ja genau das, was ich anspreche, dass diese Grenzen immer mehr verschoben werden, dass dann von der einen extremen Richtung in die nächste sofort, ne? Also dass man dann Leute offen an den Pranger stellt und dass man das nicht denjenigen überlässt, die dafür da sind, nämlich Strafverfolgungsbehörden, die der Anzeige ja auf jeden Fall nachgehen werden und dann auch Täterin oder Täter ermitteln. Mhm. Und das macht mich schon Sorge, dass einige dann glauben, das ist so ein bisschen die Verrohung der Sitten, auch gerade in den sogenannten sozialen Medien, wo sich dann jeder gleich berufen fühlt, darüber zu urteilen oder dem nachzugehen oder das dann auch öffentlich anzuprangern. Deswegen sage ich, dass wir gerade gesellschaftspolitisch drauf gucken müssen. Es ist wichtig, als Rechtsstaat auch immer mit dem Strafrecht hart zu reagieren. Sie wissen das, dass ich da immer sehr vorne dran bin. Das ist auch meine Aufgabe als Bundesinnenministerin und auch die Justiz ihre Aufgabe hat. Weil für mich ist das Entscheidende, dass die Täter sofort wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Also es muss eine schnelle Strafe erfolgen. Und ich würde mir wünschen, dass weniger Verfahren eingestellt werden, damit wieder mehr klar ist in der Gesellschaft, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo setzt das Strafrecht eben harte Grenzen und das andere ist die gesellschaftspolitische Umgang damit.
Es ist eben die Frage, warum es so viel politisch motivierte Kriminalstraftaten gibt, werden wir gleich drüber reden. Aber eins will ich Ihnen noch zeigen, weil Sie jetzt so entsetzt reagiert haben auf dieses Video, wie viele andere auch in Ihrer Partei. Sie haben allerdings nicht nur mit Entsetzen reagiert, sondern auch mit einem Werbepost. Den wollen wir Ihnen kurz noch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, weil er war nicht lange im Netz. Können wir ihn einmal sehen? Deutschland den Deutschen, die unsere Demokratie verteidigen. Das hat die SPD gepostet und das fand sie dann aber, glaube ich, relativ schnell selber so geschmacklos, dass sie sich dann dafür entschuldigte und wieder aus dem Netz nahm. Macht es das wieder gut?
Nein, finde ich schwierig. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich finde, man sollte sehr sorgfältig sein bei dem, was man auch werbemäßig macht, was an Strategien verwandt wird. Und wenn das doppeldeutig ist, dann sollte man gerade vielleicht dieser Tage besonders sensibel reagieren.
Ja, weil es normalisiert ja diesen Nazisprech, den Sie ja sozusagen, diese Normalisierung Sie in dem Lied kritisieren an der Stelle. Und die SPD hat auch nicht gesagt, oh, wir entschuldigen uns, weil wir mit rassistischer Sprache ein Wortspiel gemacht haben, sondern sie haben sich nur lapidar entschuldigt, weil sie es nicht geschafft hätten, einen Ton zu treffen, der alle mitnimmt.
Okay. Finde ich nicht schön. Also wie gesagt, man sollte gerade dieser Tage sehr sensibel reagieren, gerade mit solchen Wortspielen.
Sie haben es schon angesprochen, Sie haben diese Woche eine Statistik zur politisch motivierten Kriminalität 2023 vorgestellt und die ist ziemlich alarmierend. Können wir uns einmal angucken. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die politisch motivierte Kriminalität fast verdoppelt. Es sind so viele Straftaten wie noch nie. Gestern zum Beispiel wurde in Göttingen bei einer Wahlkampfveranstaltung die niedersächsische Abgeordnete der Grünen, Marie Kollenroth, attackiert und leicht verletzt. Und wir erinnern uns natürlich an den SPD-Politiker Matthias Ecke, der vor gut 3 Wochen in Dresden so zusammengeschlagen wurde, dass er im Krankenhaus operiert werden musste. Wie können Politiker, wie können vor allem Kommunalpolitiker besser geschützt werden?
Also wir haben uns ja als Innenminister sehr schnell, auch nach dem Vorfall auf Matthias Ecke, wo ja sehr massiv Gewalt ausgeübt wurde, er musste operiert werden, er hatte einen Jochbeinbruch im Gesicht. Das war ja doch eine Form, die da nochmal überschritten wurde. Deswegen haben wir Innenministerinnen und Innenminister uns gleich zusammengesetzt und verschiedene Maßnahmen darüber geredet. Zum einen sind die Schutzkonzepte verstärkt worden durch Polizei. Wir haben die Justiz mit ins Boot genommen, wie ich gesagt habe. Es müssen schnelle Strafen folgen. Der Rechtsstaat muss handlungsfähig sein, damit die Menschen ihm vertrauen, dort auch was passiert. Und wenn ich gerade kurz ausführen darf, das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist aber auch, da sind wir wieder bei dem gesellschaftspolitischen Auftrag, durch politische Bildung etwas zu tun. Wir haben letzte Woche in der Bundesregierung eine gesamte Strategie über alle Ressorts beschlossen für Demokratie gegen Extremismus, wo wir diese Werte auch wieder eingezogen haben. Und wir haben ja in dieser Statistik zweierlei gesehen. Einmal, dass es massiv zunimmt. Gerade dieses Jahr haben wir furchtbare Erlebnisse gehabt, wo Demokratie tatsächlich auch berührt wird und eingeschränkt wird. Auch, finde ich, müssen wir ganz klare Kante zeigen, wenn politische Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden können, weil sie blockiert werden, wie zum Beispiel auch bei den Grünen in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Das geht nicht. Das sind Grenzen, die da überschritten werden, wo Demokratie nicht ausleben kann. Und das andere ist aber auch, dass wir natürlich durch starkes rechtsstaatliches Handeln sehen, je mehr wir machen gegen Hass und Hetze im Netz, desto mehr Straftaten sind natürlich auch sichtbar.
Und das ist besonders sichtbar durch schnelle Verfahren, die haben Sie schon angesprochen. Ja. Wieso kommen die nicht? Wieso gibt es die immer noch viel zu selten? Wir haben am Freitag bei der Staatsanwaltschaft in Dresden noch mal nachgefragt, man ermittelt dort noch, obwohl der Fall Ecke jetzt mehr als 3 Wochen zurückliegt. Wäre es nicht für ein potenzielles Opfer, Täter, der sich vornimmt, ich möchte jemanden, der im Wahlkampf Plakate aufhängt, den möchte ich jetzt attackieren, ein viel größeres Signal, wenn er wüsste, nee, ich komme dann vor den Richter und kriege eine fette Strafe aufgebrummt.
Absolut.
Warum geht das nicht schneller?
Also ich glaube, dass wir in Deutschland eine Zeit lang des Sparens hatte, die uns nicht gut getan haben, gerade auch im Justizwesen. Das ist jetzt nicht mein Verantwortungsbereich, es ist schwierig, darüber zu sprechen. Aber ich habe ja schon lange Politik gemacht, auch in Hessen als Landtagsabgeordnete. Und diese Politik, die so sehr schick war bei allen, dass möglichst alle sparen und kein Geld mehr ausgeben, das tut in einem Rechtsstaat nicht gut. Ich glaube, dass man in einem Rechtsstaat immer ausreichend Personal braucht.
Aber man hat zum Beispiel gesehen,
für Justiz und Polizei.
Bei den Klimaklebern hat das sehr wohl geklappt mit diesen Blitzverfahren. Und da hat es Wirkung gezeigt.
Also diese Unterschiede darf es aus meiner Sicht nicht geben. Mhm. Ich glaube, das ist eine Frage des Personals, der Ausstattung, der personellen Ausstattung. Und es ist eine Frage natürlich auch der Einstellung. Was ich zum Beispiel sehr positiv empfinde, es gibt einige Bundesländer, die haben sogenannte Häuser des Jugendrechts, die sich spezialisieren darauf, dass sie die Staatsanwaltschaft, die Polizei und die Jugendgerichtshilfe an einem Ort zusammennimmt und dafür sorgt, dass ganz schnell jugendliche Delinquente ihre Strafe auf den Fuß folgend bekommen oder eine Maßnahme, die verhängt wird. Weil ich glaube, dieser Zusammenhang, dass wenn man etwas falsch gemacht hat, dass der Staat sehr schnell reagiert und es auch eine Folge hat, der ist extrem wichtig und würde auch, glaube ich persönlich, zu viel mehr Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat wieder führen.
Und vielleicht auch wieder mehr Kommunalpolitiker schützen. Sie waren selbst einmal Kommunalpolitikerin.
30 Jahre lang.
Sie kommen aus einem Politikerhaushalt sogar. Ihr
das
Vater
stimmt.
war auch Sozialdemokrat, ja. war 14 Jahre lang Bürgermeister in Schwalbach, mhm. im Main-Taurus-Kreis, dort, wo Sie aufgewachsen sind und auch immer noch leben. Und auf diesem Foto, da stammt, glaube ich, aus einer Zeit, müssen Sie uns erzählen, in dem Sie gemeinsam mit Ihrem Vater noch im Kreistag gesessen haben.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das stammt aus einer Zeit, wo ich auch für meinen Vater noch Bürgermeisterwahlkampf gemacht habe.
Ist das nicht ein bisschen merkwürdig für den eigenen Vater?
Ja, ist es durchaus, aber wir waren beide aktiv vor Ort. Und dann habe ich natürlich sehr tatkräftig geholfen beim Plakatieren, beim Austragen, beim Beraten, was man so als Tochter macht.
Sie sind auch wegen ihm in die Politik gegangen?
Ja, ich glaube, letztlich ja. Für mich war es eine sehr politische Zeit in den 80er Jahren, die ja durch eine sehr starke Friedensbewegung damals bewegt war. Und mein Schulumfeld hat auch dazu beigetragen. Ich hatte einige Freunde, die auch politisch aktiv waren. Und wo ich mich dann einfach auch für die Jugendorganisation der Parteien interessiert habe. Und dann ist man so als, ich sag mal, Jugendliche zwischen lehne ich mich jetzt gerade gegen meinen Vater auf oder eben gerade nicht in der Entscheidungsphase. Und bei mir hat aber letztlich dazu geführt, dass ich fand, dass die Sozialdemokratie eine Partei ist, die stets immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden hat. Das hat mich tief bewegt, auch unter Einsatz des Lebens, zu wirklich den Werten der Demokratie zu stehen. Das finde ich etwas, was mich sehr tief beeindruckt hat damals und entschieden hat, dann in die SPD zu gehen.
Und was hat sich denn seitdem verändert, wenn wir uns jetzt angucken, worüber wir heute reden? Kommunalpolitik in den 90ern, Kommunalpolitik heute. Wann hat das begonnen, dass es in eine Zeit münden kann, die heute sich so aggressiv darstellt?
Ich glaube, das ist schon einige Jahre her. Ich habe Kommunalpolitik durch meinen Vater noch so erlebt, dass man sich durchaus streiten kann, auch das mal vielleicht ein paar heftigere Worte fallen, aber das immer in einem Rahmen, wo man sich gegenseitig noch in die Augen gucken konnte und was einen auch immer noch befähigt hat, nach der Sitzung auch noch zusammen etwas trinken zu gehen. Also diesen Zusammenhalt, dass man, egal ob man zur CDU gehört oder zur SPD oder zur FDP, in der Lage war, nach der Sitzung auch noch gut miteinander in Austausch zu gehen, sich gegenseitig zu respektieren und genau das, was man dort gemeinsam ja macht, nämlich in der Freizeit, neben dem eigentlichen Beruf, neben familiären Verpflichtungen, sich für andere, für die Kommune vor Ort einzusetzen, für die Gemeinschaft, das hat ja immer sehr stark verbunden. Und mein Eindruck ist, dass es in den letzten Jahren immer weiter auseinandergeht und gerade in der Kommunalpolitik oftmals sogar heftiger ist als in der Berufspolitik. Mhm. Das hat mich sehr erschüttert in den letzten Jahren. Ich habe ja bis zu meiner Ernennung als Ministerin noch kommunalpolitisch auch gearbeitet. Und das hat mir schon große Sorge gemacht in den letzten Jahren, dass das nicht mehr da war. Und da haben wir ja auch gesehen, wie viel Gewalt plötzlich auch aus schlimmen Worten folgte. Ich habe es erleben müssen, dass meine Bürgermeisterin damals, also eine Nachfolgerin meines Vaters, das Auto zerstört bekommen hat. Oder dass ein Polizeibeamter, die ich an der Stelle auch nennen will, sind nicht nur Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, es sind ja auch Rettungskräfte, Polizeibeamte, die gerade sehr unter genau dieser Gewalt und diesem Hass und diesem auch dieser Bedrohung leiden. Ich habe das von einem von mir sehr geschätzten Polizeibeamten vor Ort erlebt, dass sein Briefkasten am Haus direkt angezündet wurde. Mhm. Und das sind Dinge, die einfach ja auch was nicht nur mit einem selber machen, sondern ja auch mit der gesamten Familie, wo Angst entsteht, wo Druck entsteht. Und ich finde, das sollte vielen in der Gesellschaft zu denken geben, in was für ein Klima wir dort geraten sind. Und dass man selbst dafür auch Tag für Tag was tun kann, dass sich das wieder ändert.
Jetzt sind Sie in einer Position, wo Sie diese Menschen schützen müssen und wollen. Wir wollen zu etwas eigentlich Schönem kommen, nämlich zu der Fußball-Europameisterschaft, die in 3 Wochen beginnt. Und ich nehme an, dass der Fußballfan Nancy Faeser sich sehr darauf freut. Und ich nehme an, dass die Innenministerin sich eher sorgt.
Ja, es ist eine schöne Zusammenfassung. Ja, die Sicherheit hat die oberste Priorität bei der Fußball-Europameisterschaft, das ist ganz klar. Mhm. Deswegen sind wir auch seit 2 Jahren am Arbeiten mit den Ländern gemeinsam, den Polizeibehörden, allen Polizei- und Sicherheitsbehörden des Bundes, um dafür zu sorgen, dass es wirklich schönes Ereignis wird, auf das sich die Bürgerinnen und Bürger auch freuen können und dass es möglichst sicher stattfindet. Das ist natürlich das, was mich dieser Tage am meisten beschäftigt. Das ist auch völlig klar.
Es gibt Aufrufe zu Terror, das wissen wir, von einem IS-Ableger, der im März in Moskau einen Anschlag verübt hat mit 144 Toten. Über diesen Ableger sagen Sie, dass er die derzeit größte islamistische Bedrohung in Deutschland darstellt. Wie sicher sind denn die Stadien und die Fanmeilen?
Also wir haben alles für die Sicherheit getan. Sie haben recht. Ich habe die, das ist, sind die Islamisten mit die Hintergrund ISPK haben, die Täter von Moskau. Es ist eine, ich sag mal, sehr hohe abstrakte Gefährdung, die wir erleben seit den letzten Monaten. Und das ist leider noch mal gestiegen seit dem furchtbaren Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober in Israel.
Und abstrakt heißt immer, es gibt keine konkrete Gefahr.
Keine konkreten
Gefahr.
Hinweise. Mhm. Deswegen kümmern wir uns so stark darum. Deswegen hat Sicherheit auch diese höchste Priorität. Wir haben Unterstützungskräfte aus dem Ausland, wie 2006 auch. Es kommen eben alle teilnehmenden Länder, helfen auch mit eigener Polizei. Das ist ein sehr wertvolles Instrumentarium. Wir haben eine unglaublich gute Zusammenarbeit mit den Ländern. Wir haben ein gemeinsames Zentrum, IPCC, International Police, Cooperation Center in Neuss in Nordrhein-Westfalen unter der Leitung von Herrn Reul, seiner Polizei, wo wir ganz eng vernetzt zusammenarbeiten.
Ich würde gerne noch mal zu den Terroristen kommen, weil die versuchen es konkret zu machen. Die haben ein Foto veröffentlicht, das ich Ihnen zeigen wollte in der jüngsten Ausgabe ihrer Propagandamagazine. Wir zeigen es hier, wie es andere deutsche Medien auch gezeigt haben. Da steht ein Mann in Tarnuniform in einem Stadion. Dann steht da München, Berlin, Dortmund und der Aufruf, ja, wo willst du es tun? Das letzte Tor schießen. Ist das, verstehen Sie das als Aufruf, hallo alle Einzeltäter, bitte Anschläge verüben?
Also das Problem bei den Islamisten ist ja häufig, wenn es keine konkrete Planung derer selbst gibt, dass sie natürlich auch andere animieren, Dinge zu tun. Die Stadien selbst werden sehr stark geschützt, auch vor anderen, vor Cyberangriffen, vor Alltagskriminalität, Fan-Kriminalität, die da eine Rolle spielt. Insofern nehmen wir das sehr ernst, was wir da sehen im Moment. Wir haben das vor der Weltmeisterschaft 2006 ähnlich gehabt, auch mit Bedrohungslagen.
Wir haben jetzt 483 Gefährder nach BKA-Zahlen.
Genau.
Wie werden die alle überwacht während der Europameisterschaft?
Naja, wir tun das, was wir immer tun. Wir überwachen sie ja permanent und haben damit ja auch Erfolge. Wir können ja gerade in den letzten Wochen auf große Ermittlungserfolge auch zurückgucken, wo wir eben Anschläge verhindern konnten. Und das Gleiche tun wir. Es gibt nie eine absolute Sicherheit, aber all das, was wir tun können, tun wir. Und das war, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten erfolgreich. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man diese Vergleiche auch noch mal zieht. 2016, die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, war kurz nach dem furchtbaren terroristischen Anschlag von Bataclan in Paris. Und dass man nie diese absolute Sicherheit hat. Aber ich finde es enorm wichtig, dass gerade wir offene Demokratien in der Lage sind, solche großen Ereignisse auch durchzuführen.
Sie müssen, es gehört ein bisschen zu Ihrer Jobbeschreibung, zu sagen, es wird alles gut gehen.
Aber das ist nicht das, was ich gesagt
Es gab einmal einen Moment, da hat ein deutscher Innenminister sich hinreißen lassen, einmal ganz ehrlich zu sagen, dass er die Fragen der Journalisten nicht ehrlich beantwortet.
Ich weiß auch, wer es war.
Verstehe diese Fragen. Ja, verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Genau, das war natürlich Thomas de Maizière im November 2015 in Hannover, nachdem das Freundschaftsspiel Deutschland-Niederlande abgesagt werden musste wegen einer Terrordrohung. Wie oft denken Sie diesen Satz, den Sie nicht sagen dürfen?
Gar nicht so oft, wie Sie denken oder vielleicht gerne hören würden. Nein, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man sorgfältig abwägt, dass man alles dafür tut, Sicherheit möglichst auf einem sehr hohen Niveau zu halten.
Aber wie schwer ist das, was kommunizieren zu müssen, wenn man eigentlich was anderes weiß?
Sie unterstellen ja schon wieder, dass ich viel mehr weiß, was ich gar nicht sage. Insofern, glaube ich, muss man davon Abstand nehmen. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist, die man in einem solchen Amt trägt. Das ist ja jeden Tag für mich die Herausforderung. Es ist ja nicht nur so, dass es Fußball-Europameisterschaften als solch ein Großereignis gibt, auf was ich mich übrigens wirklich sehr freue. Mhm. Ich habe vorhin mit dem französischen Staatspräsidenten und Frank-Walter Steinmeier, unserem Bundespräsidenten, den französisch-deutschen Sportsommer eröffnen dürfen vor dem Brandenburger Tor, wo ja ein sehr großes Tor steht. Also insofern freuen wir uns ja auch darauf, dass wir in Europa zwei solche beziehungsweise drei große Sportereignisse haben mit der Fußball-Europameisterschaft, den Olympischen Spielen, den Paralympischen Spielen. Und nochmal, ich halte das für extrem wichtig, dass gerade die offenen Gesellschaften solche Großveranstaltungen auch nach wie vor durchführen können. Und ich hoffe, dass sich die Bevölkerung auch auf dieses große Ereignis in Deutschland sehr freut und mit unserer Nationalmannschaft mitfiebern wird.
Und wir hoffen, dass es friedlich bleibt. Wir kommen von Islamisten, die mit Terroranschlägen drohen, zu Vereinigungen, die auf andere Weise versuchen, so eine freiheitliche Demokratie wie in Deutschland zu attackieren und die trotzdem nicht verboten sind.
Hamburg, April 2024. Bilder dieser Demo sorgen für einen Aufschrei. Die Gruppierung Muslim Interaktiv fordert das Kalifat und diffamiert die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Wertediktatur. Islamismus-Experte Eren Güvercin warnt:
Die größte Gefahr an der Art und Weise, wie Muslim Interaktiv agiert, ist, dass sie vor allem junge Menschen adressiert. Und das sind meistens junge Menschen, die kein Bewusstsein darüber haben, um was für einen ideologischen Background es sich bei diesen Akteuren handelt.
Der Verfassungsschutz stuft Muslim Interaktiv als gesichert extremistisch ein. Verboten ist die Gruppierung aber nicht. In den sozialen Medien erreicht Muslim Interaktiv tausende Follower und setzt dabei auf eine Strategie, die sie vor allem für junge Muslime attraktiv macht, meint Extremismus-Experte Mike Fielitz.
Sie versuchen, ihrem Zielpublikum zu sagen, dass sie halt nicht angekommen sind in westlichen Gesellschaft und sie auch nie ankommen werden, weil sie dauerhaft strukturell ausgegrenzt werden. Das ist die Message, zu sagen, okay, ihr seid die Außenseiter, wir sind auch die Außenseiter, das System bekämpft uns, kommt zu uns, wir haben was gemeinsam.
Auf diese Weise befeuern Plattformen wie Muslim Interaktiv die Radikalisierung ihrer Follower.
Und dann in anderen, weniger sichtbaren und weniger einsehbaren Räumen passiert dann die weitergehende Radikalisierung. Das haben wir in den letzten Monaten auch immer wieder erlebt, dass 14-, 15-jährige junge Menschen von den Sicherheitsbehörden ins Visier genommen wurden, die konkrete Anschlagsvorbereitungen in Telegram-Gruppen oder sonst wo gemacht haben.
Dass die Politik sich erst jetzt richtig mit Muslim Interaktiv befasst, empört Eren Güvercin.
Diese Gruppierung Muslim Interaktiv hat es nicht von heute auf morgen geschafft, mehrere tausend Menschen für eine Demonstration zu mobilisieren, sondern das ist eine Entwicklung, die schon seit mindestens 5-6 Jahren intensiv in den sozialen Medien zu beobachten ist.
Es droht eine Parallelgesellschaft radikalisierter Jugendlicher. Um das zu verhindern, fordern die Experten ein härteres Durchgreifen und mehr Prävention, vor allem im Netz.
Es braucht viel Streetwork, es braucht auch Digital Streetwork in der Art und Weise, dass diese Communities auch digital angesprochen werden können, weil da, wo sie halt über diese Inhalte stoßen, muss es auch eine Möglichkeit geben, halt mit den potenziellen Sympathisanten auch in Kontakt zu kommen.
Und ich habe da wenig Verständnis dafür, wenn man solchen Akteuren, die ganz offen gegen unsere liberale Demokratie agieren, dass man ihnen die Grenzen nicht aufzeigt.
Ja, darüber wollen wir sprechen, weiterhin mit der Innenministerin. Aber die Runde hat sich erweitert. Die Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln, Güner Yasemin Balci, ist bei uns. Und der Jurist, Autor und rechtspolitische Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Ronen Steinke. Schön, dass Sie beide da sind. Applaus Ja, Frau Baltschi, können Sie verstehen, dass Netzwerke wie Muslim Interaktiv noch nicht verboten sind, beziehungsweise nicht unter das Betätigungsverbot, wie es juristisch richtig heißt, fallen?
Kann ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen, weil Muslim Interaktiv ist ja eine Tarn- oder Nachfolgeorganisation der Hizb ut-Tahrir und die Hizb ut-Tahrir ist bereits seit 2006 in Deutschland verboten und zu Recht verboten.
Warum ist die verboten? Vielleicht erklären Sie es.
Weil sie Terror befürwortet, Terror verherrlicht und zu Terror und Gewalt aufruft. Und bei Muslim Interaktiv beobachten wir das auch schon seit langem. Und ich habe regelmäßig bekomme ich tatsächlich im Amt Anrufe von besorgten muslimischen Eltern, deren Kinder eben in Kontakt kommen mit dieser Organisation, die bei uns ganz offen wirbt. Die werben nicht nur über TikTok und soziale Medien, sondern auch in den Vierteln und Milieus, wo sie wissen, dass sie auf Jugendliche treffen, die sie vielleicht ganz schnell begeistern können. Und das ist ein extrem hochgradiges Problem für uns. Ich verstehe es auch nicht im Kontext dessen, was wir gerade gesehen haben, mit dieser rechten Hetze gegen Ausländer, wo alle auch den moralischen Kompass oder viele einen großen, guten moralischen Kompass zeigen tatsächlich, sowohl in der Politik als auch in der Zivilgesellschaft. Und wenn ich das vergleiche, dann denke ich, das ist immer zweierlei Maß. Es ist so ein bisschen wie wenn man gegen rechts demonstrieren geht, im Schulterschluss mit türkischen Rechtsradikalen, was auch viel zu oft passiert. Und ich finde, Muslim Interaktiv gehört absolut verboten. Sie können sich auch sicher sein, dass jetzt Teile von dieser Sendung hier verwendet werden, um Propaganda zu betreiben.
Gut, das ist immer so. Das kennt man auch von den rechten Kreisen. Herr Steinke, wo beginnt und endet die Meinungsfreiheit? Darf ich auf deutschen Straßen sagen, Kalifat ist die Lösung?
Die Meinungsfreiheit gilt für auch abstruse Meinungen. Ja? Auch für Meinungen, die uns unsympathisch oder unfundiert vorkommen. Das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, du hast nicht das Recht, Leute zu bedrohen. Ja? Das ist, was nichts mit Meinung mehr zu tun hat, sondern was die Meinungsfreiheit geradezu bedroht. Und also was das Ende der Meinungsfreiheit wäre, wenn manche den anderen Angst machen können. So, und das ist bei so einer Gruppe, die Kalifat fordert, der Fall. Das ist ja nicht irgendwie eine schöne, zeitlose theologische Idee, sondern ganz konkret, die letzten, die das Kalifat ausgerufen haben im Nahen Osten, das war der sogenannte Islamische Staat. Das waren Leute, die ihren Gegnern die Kehle durchgeschnitten haben, die Frauen vergewaltigt haben, versklavt haben. So, und das ist das sozusagen Bedrohungspotenzial, was sie hier in den Raum stellen. Und wenn die dann so breitschultrig auf die Straße gehen, wie gesagt, das ist nicht nur eine Meinungsäußerung, da wird Angst gemacht. Und deswegen, das ist die Grenze, die auch das Vereinsrecht zieht, die unser Grundgesetz zieht. Das steht in Artikel 9 des Grundgesetzes drin. Vereinigungen, die darauf ausgerichtet sind, entweder Straftaten zu begehen oder kämpferisch die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu attackieren. Was nichts anderes bedeutet, als sie wollen das Sagen haben, alle anderen sollen die Klappe halten. Das geht nicht.
Wenn ich es richtig verstehe, kann man die hier nicht hierzulande nicht verbieten, weil sie eben kein eingetragener Verein sind, sondern ein Netzwerk. Aber die würden unter das sogenannte Betätigungsverbot fallen, wie eben auch diese Vorgängerorganisation. Also, Frau Faeser, wieso sind die nicht verboten?
Also ganz so einfach ist es nicht, wie hier dargestellt wird, dass die Grenzen da schon eindeutig überschritten sind. Wir prüfen das. Ich rede in der Regel nicht über Vereinsverbote oder Betätigungsverbote, sondern wir machen sie. Wir sind dort juristisch sehr stark unterwegs, dass das auch wirklich dann hält und nicht aufgehoben wird. Sie wissen, dass ich sehr stark nach dem 7. Oktober reagiert hat mit dem Betätigungsverbot für die Hamas und Samidun Deutschland, dass wir dort Verbote ausgesprochen haben.
Und warum nicht
weil wir
die?
Gesagt haben, dass die waren ja diejenigen, die den Terror verherrlicht haben. Mhm. Zwar nicht Muslim Interaktiv danach.
Aber die Diskussion läuft, wie wir gehört haben, schon sehr lange über Muslim Interaktiv. Wieso wird da noch
also
nicht
wie gesagt, reagiert? Behörden prüfen und wenn wir soweit sind, verbieten wir auch.
Da gibt es auch eine große Zurückhaltung. Also ich sehe das seit Jahren. Ich habe 2015 als Journalist teilgenommen am Hamas-Europa-Treffen, wo 6.000 Leute sich in Berlin treffen konnten, völlig legal. Ja? Und wie gesagt, die Presse war auch da. Es wurden Lieder gesungen, es wurden Flaggen geschwenkt. Es gab ein Grußwort von Herrn Erdogan, dem Präsidenten der Türkei, hochoffiziell. Und es wurden Spenden gesammelt von Tarnvereinen, die aber vollkommen klar mit der Hamas zusammenhingen. Mhm. 2015, 2019 gab es das nochmal und jetzt 2023 hat man die dann verboten. Das ist, jahrelang hat man das laufen lassen. Da gibt es eine Zurückhaltung von diesem Mittel der Vereinsverbote Gebrauch zu machen, was, glaube ich, der Meinungsfreiheit auch nicht gut tut.
Warum wird das mit... Bevor wir Frau Faeser fragen, warum, glauben Sie, wird da so eine Zurückhaltung an den Tag?
Also ich kann verstehen, dass man taktisch vielleicht sagt, wenn die verboten werden, diese Gruppe oder Betätigungsverbot bekommt, die verschwinden ja nicht vom Erdboden, sondern die gruppieren sich neu, dann haben wir keinen Überblick mehr. Das ist sozusagen taktisch für uns dann komplizierter. Auf der anderen Seite, man gewinnt Zeit. Man kann denen zumindest mal das Vermögen wegnehmen. Man hat zumindest mal einen kleinen Nadelstich versetzt. Und sorry, das Grundgesetz sagt, solche Gruppen sind verboten. Das lässt keinen Ermessensspielraum für Taktiererei. Deswegen, also ich finde, es ist überfällig.
Also wir tun das ja, habe ich ja gerade gesagt, mit Samidun Deutschland, Hamas habe ich es ja getan. Sie hatten gerade angemerkt, dass das mehrere Jahre nicht gemacht wurde. Ich habe das sofort verhängt, nachdem ich das gesehen habe. Ich will es nochmal sagen, es ist nicht immer so einfach, wie es scheint. Manchmal ist die Grenze der Meinungsfreiheit, das wissen Sie als Jurist, eben doch etwas weiter. Für mich ist wichtig, dass es juristisch hält. Es ist eine der hohen Güter in der Verfassung und wenn es verboten wird, dann müssen diese strengen Maßstäbe eben gelten. Und das ist für mich der Maßstab, ob ich einen Verein, ein Betätigungsverbot verhängen kann, ob es juristisch reicht.
Es gibt noch ein anderes Beispiel für Zurückhaltung. Frau Balci, die berühmte Blaue Moschee in Hamburg. Ja. Der Betreiber ist das Islamische Zentrum, ein Verein, der, ich glaube, mehr als 30 Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wird und ja, der als der verlängerte Arm der Islamischen Republik Iran gilt. Auch da die Frage, wieso wird da so lange gezögert?
Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe auch gar kein Verständnis dafür, weil ich zunehmend mitbekomme, dass Menschen, die sich engagieren für Demokratie gegen Extremismus, zunehmend in Bedrängnis geraten und tatsächlich auch Anrufe bekommen persönlich von iranischen Regimeschergen mit ganz konkreten Morddrohungen. Und wenn man all das weiß, und das ist ja eine Entwicklung, die sich jetzt zugespitzt hat. Ich kenne unzählige Menschen, die unter Polizeischutz stehen, weil sie aktiv auch gegen das Islamische Zentrum sind, gegen türkischen Faschismus in Deutschland sind, gegen Muslim Interaktiv, gegen verschiedene extremistische Organisationen sind, als Journalisten oder Menschen in der Zivilgesellschaft nicht mehr sicher auf den Straßen sein können. Und ich glaube, wir müssen uns diesen Situationen viel mehr anpassen. Alleine in Neukölln. Wir haben kleine NGOs, die werden markiert mit dem Hamas-Dreieck. Das ist das Dreieck, mit dem auch die Nationalsozialisten ihre Feinde markiert haben, unter anderem Kommunisten. Die sind auf sich selbst gestellt. Das heißt, auch Sympathiebekundungen mit Terrororganisationen sind etwas, das man durchaus unter Strafe stellen sollte. Und das sollte auch schnell spürbar sein, damit sich etwas entwickelt und die Menschen sich nicht aus Angst zurückziehen. Also das sind Journalisten, das wissen Sie selbst, viele Journalistenkollegen, die teilweise bestimmte Bereiche nicht mehr in der Intensität ausleuchten wollen, wie sie es zuvor getan haben. Und das sind Menschen, die engagiert sein wollen und diese Demokratie schützen wollen. Die dürfen wir nicht allein lassen. Und das ist vor allem auch die Polizei, die bei uns in Neukölln jetzt fast täglich auf der Straße ist, die sich wirklich, also das ist, geht über die Belastungsgrenze. Und wenn Sie dann wissen, Sie haben eine Handvoll Leute da und das sind immer die ewig selben, die dafür sorgen, dass sie mobil machen auf der Straße, zu Gewalt aufrufen, Hamas-Sympathisanten, ganz klar, 1:1. Dann möchte man nicht nur als Polizist und Polizistin, sondern auch als Neuköllner normalsterblicher Bürger das Gefühl haben, der hat das jetzt 7-mal hintereinander gemacht, der hat jetzt eine Strafe zu spüren bekommen, die mal sinnvoll war und macht es nicht mehr. Ähnlich wie bei den Corona-Protesten, ja, wo man irgendwann auch klar gesagt hat, so nicht mehr.
Verstehen Sie, Frau Faeser, dass der Normalsterbliche nicht versteht, wenn es immer nur heißt, es wird halt geprüft?
Nein, also meine Aufgabe als Bundesinnenministerin ist es zu prüfen und deswegen kann ich nicht vorher über Vereinsverbote reden. Mir ist nur wichtig zu sagen, also dieses Dreieck, was die Hamas benutzt, ist ein Symbol der Hamas und es ist verboten. Ich habe ein Betätigungsverbot ausgesprochen, darunter fällt das. Ich will es nur noch mal sagen, weil das ist jetzt ein Fall, der ist strafbar. Wenn das eindeutige Symbole sind, die dort verwendet sind, dann ist es strafbar. Und wie gesagt, durch das Betätigungsverbot hat man auch juristische Handhabe, das ist das eine. Das muss dann aber auch verfolgt werden, das ist richtig. Und sehr konsequent auch, damit man auch merkt, dass der Rechtsstaat an der Stelle wirkungsvoll ist. Das ist ja die andere Seite davon, ne? Wenn man das dann sieht, dass dann auch durchgegriffen werden sollte. Und das Zweite ist, gerade was das Hamburger Thema EZH betrifft, ich habe ja schon Maßnahmen verhängt. Es gab ja Durchsuchungsmaßnahmen. Insofern sehen Sie ja, dass wir nicht nur prüfen, sondern auch handeln.
Wir schauen auf andere alarmierende Zahlen, die das Innenministerium diese Woche vorgestellt hat. Es geht um die antisemitischen Straftaten. Auch die steigen an. Im Vergleich zu 2022 haben sich die antisemitischen Straftaten 2023 fast verdoppelt. Es wurden 5.164 Straftaten registriert. Das ist mehr als die Hälfte. Knapp 53% davon wurden nach dem 7. Oktober registriert. Herr Steinke, Sie sind selbst Mitglied der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Wie erleben Sie Anfeindungen persönlich und haben die sich verstärkt nach dem 7. Oktober?
Die haben einen Sprung gemacht. Also seit dem Beginn des Gaza-Krieges ganz deutlich auf allen Kanälen. Und im Real Life sozusagen habe ich erlebt, dass ich im letzten Herbst eine Lesereise als Buchautor gemacht, dass die Polizei zum ersten Mal gesagt hat, wir sind dabei, wir passen auf. Das sagen die nicht, weil die nichts zu tun haben.
Haben sie die angefordert?
Nee, die haben von sich aus gesagt, weil sonst was passieren könnte. So, und das ist die neue Situation. Das ist ein und da geht es nicht nur mir, so geht es ganz vielen so, die in der Öffentlichkeit stehen, die exponiert sind. Es prasselt ein von allen Seiten.
Aber es ist dann hoffentlich nichts passiert.
Nein.
Und fühlen Sie sich denn und fühlen die anderen Mitglieder der jüdischen Gemeinde sich ausreichend geschützt von der Polizei?
Ich glaube, sie sind sehr dankbar für den Schutz, den sie bekommen. Es ist auch kein Spaß, vor Synagogen Wache zu stehen. Es ist kein Spaß, seine Kinder zu einer Schule zu bringen, die so bewacht werden muss. Aber es ist auch dankenswert, dass sie da bei Wind und Wetter stehen für meist wenig Geld. Es ist trotzdem ein Problem in den jüdischen Communities und wahrscheinlich ganz ähnlich auch in den migrantischen Communities, Vertrauen zu haben zur Polizei. Und wir erleben, und das finde ich eigentlich bei den Zahlen, die Sie gezeigt haben, fast die noch erschreckendere Zahl, wir erleben, dass nur ein ganz kleiner Bruchteil der antisemitischen Vorfälle überhaupt angezeigt wird. Etwa ein Viertel, ein Fünftel, mehr ist es nicht. Das heißt, in den allermeisten Fällen sagen jüdische Betroffene, wenn ich zur Polizei gehe, habe ich wahrscheinlich eher ein größeres Problem. Habe ich mehr Stress, das bringt mir nichts. Und das ist eine Wahrnehmung, ja, ob die jetzt immer zutrifft, aber das ist eine Wahrnehmung, die ein Problem ist. Und da spielt natürlich auch eine Rolle die zahlenmäßig überschaubaren, aber doch schockierenden Fälle von Chatgruppen, wo einzelne Polizeibeamte sich über Holocaust-Opfer oder über Schwarze, über Menschen mit Behinderung erheben, mokieren. Und wenn das dann nicht konsequent geahndet wird, wenn die Leute dann nicht rausfliegen aus der Polizei, sondern drinbleiben und vielleicht nach 3-4 Jahren Disziplinarverfahren nur ein bisschen Gehaltseinbußen bekommen, dann kann man sich schon vorstellen, wie man dann Angst hat, sich dieser Polizei anzuvertrauen, immer mit der Sorge, naja, vielleicht sitze ich da einem gegenüber, wenn ich eine Anzeige erstatte, der es insgeheim lustig findet.
Ist das ein strukturelles Problem oder sind das einzelne Fälle?
Das ist, würde ich erstmal sagen, ein strukturelles Problem. Das ist ein auch juristisches Problem. Ja. Wir haben den Film aus Sylt gesehen vorhin. Ich habe mitbekommen, dass einige dieser jungen Leute jetzt gefeuert worden sind von ihren Arbeitgebern, weil die Arbeitgeber sagen, in unserem Betrieb geht es nicht nur ums Geldverdienen, es geht auch um gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn du offenbar anders drauf bist, als ich immer dachte, dann haben wir hier keine Vertrauensgrundlage mehr. Dann trennen sich unsere Wege hier. Und das ist eine Klarheit, die finde ich sehr respektabel, die würde ich mir auch bei der Polizei stärker wünschen. Da erleben wir aber Frau Knobloch, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in München, die Polizeischutz bekommt, braucht, da erleben wir, wie sie rauskriegt, dass einer ihrer Bodyguards jahrelang per Chat über sie Witze macht, ob er sie jetzt nach Auschwitz oder nach Dachau chauffieren soll, was ihm lieber ist. Widerwärtige Sachen. Einem anderen Polizeibeamten. Das kam raus. Die Polizeiführung in München sagte das einzig Richtige, nämlich Tschüss. Ja, mit so jemandem können wir nicht zusammenarbeiten. Der hat offenbar gar nicht verstanden, was seine Aufgabe ist als Polizeibeamter. Das beschmutzt ja auch das Ansehen aller anderen, die eine gute Arbeit machen. Ja, das ist denen auch nicht zuzumuten. Und es ist vor allem auch den Schutzpersonen und den Communities nicht zuzumuten. Und dann zerschellen die aber vor Gericht, weil dann das Gericht sagt, nein, unser Recht ist so, das Disziplinarrecht, wir müssen eine Abwägung treffen, viele Dienstjahre und so weiter. Und am Ende ist er nur ein bisschen degradiert worden. Und die Ampel hat da Fortschritte gemacht, Probleme ist ja absolut erkannt, hat ein bisschen diese Verfahren beschleunigt. Aber weiterhin ist es so, man braucht mindestens eine Verurteilung zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe als Polizeibeamter wegen einer politischen Propagandastraftat, sonst fliegt man nicht raus.
Und das heißt ist nicht auch gut hier genug. Schnellere Verfahren möglich.
Ja, schnellere Verfahren, ja, aber auch strengere Maßstäbe. Der Maßstab, der im Privatleben gilt, wenn ich meinem Arbeitgeber zum Beispiel etwas klaue, Griff in die Kasse, dann ist das Vertrauen dahin. Dieser selbe Maßstab muss doch auch in der Polizei oder im öffentlichen Dienst gelten. Wenn ich offenbare durch mein Verhalten, dass ich das Grundgesetz und die Werte, die da drin verankert sind, lächerlich finde oder sogar die NS-Zeit glorifiziere, dass ich sowas lustig finde, also dann bin ich in dem Beruf völlig falsch. Dann spiele ich ja nicht mit dem Herzen für das Team, wo ich eigentlich für spielen soll. Und dann ist es auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht zuzumuten, dass wir dafür Geld bezahlen, ehrlich gesagt. Und die kriegen auch noch eine Dienstwaffe. Also das ist eine Sache, wo wir eine viel klarere Kante bräuchten und wo die Ampel einen kleinen Anfang gemacht hat. Aber der Weg ist wirklich noch sehr weit, bis es akzeptabel ist.
Bevor Sie antworten, Frau Faeser, würde ich gerne Frau Baltschi noch hören. Wie ist das Vertrauen in muslimischen Kreisen, was den muslimischen Antisemitismus angeht, in die Polizei?
Also ich habe gerade gedacht, als ich Ihnen zugehört hatte, am Anfang noch mit der Meldung der Straftaten fiel mir ein Gespräch ein mit Menschen, die antisemitische Straftaten dokumentieren. Und da war ganz klar, dass sie sich wünschen würden, dass es eine Meldepflicht gäbe an Schulen. Weil man dann nämlich erfahren würde, dass die Zahlen bei uns extrem durch die Decke gehen, was antisemitische Vorfälle betrifft an Schulen. Und ich glaube, dass ein Großteil der muslimischen Community überhaupt nicht sensibilisiert ist dafür, was antisemitisch eigentlich bedeutet, weil es ein völlig anderes Selbstverständnis dafür gibt in den Communities leider. Und gleichzeitig es andere muslimische Gruppen gibt, die sehr stark dagegen ankämpfen und sehr stark angefeindet werden. Also gerade nach dem 7. Oktober hat sich gezeigt, bei uns hat sich das richtig getrennt in Form von Menschen, die sich ganz klar gegen die Hamas positioniert haben, selber muslimisch sind. Und solchen, die es nicht getan haben, bis hin zur Befürwortung des Terrorangriffs. Mhm. Und das ist die Gratwanderung, unter der wir arbeiten müssen und unter der Antisemitismus auch wahrgenommen wird. Ja, so. Und also ich glaube, es würde sehr erhellend sein, tatsächlich mal eine flächendeckende Studie zu haben und an Schulen tatsächlich berlinweit oder sogar bundesweit, um wirklich zu gucken, was bei uns eigentlich passiert. Denn wir sehen ja an den Universitäten, dass jüdische Studierende sich überhaupt nicht mehr sicher fühlen können.
Da kommen wir gleich noch hin. Ich will unbedingt Frau Faeser antworten lassen auf das offensichtliche strukturelle Problem bei der Polizei. Wieso kriegen Sie das nicht in den Griff?
Also erstmal will ich sagen, auch was Herr Steinke in dem Nebensatz gesagt hat, ist mir aber nochmal wichtig, dass die allermeisten Polizeibeamtinnen und Beamten eben nicht so denken und das selbst verurteilen. Das ist mir ja total absolut wichtig, und ich finde, den Eindruck sollte man dann auch nicht so stehen lassen. Wir haben ja, Herr Steinke hat das bezeichnet, als die Ampel hat etwas getan. Wir haben das Disziplinarrecht komplett verändert. Früher brauchte man ein Verwaltungsgerichtsverfahren, um Bedienstete aus dem Dienst herauszubekommen. Das geht jetzt mit einfachem Verwaltungsakt. Das ist ein sehr großer Schritt gewesen. Ich wurde dafür sehr stark kritisiert aus den eigenen Reihen, weil ich so harsch bin und da was unterstellen würde. Aber ich glaube, es ist wichtig, dieses Zeichen zu setzen, zu sagen, diejenigen, die den Staat repräsentieren, die müssen natürlich das Grundgesetz auch achten und besonders wahren. Deswegen war mir das so wichtig, dass wir das Disziplinarrecht so stark verändert haben.
Übersetzen wir das doch mal. Also dann gibt es jetzt einen Rauswurf und dann gibt es eine Klage und die Klage hemmt, also dann ist man weiterhin im Dienst. Also das ändert so viel jetzt nicht an den Abläufen.
Ich habe ja im Disziplinarrecht verändert, dass man erstmal aus dem Dienst rauskommt, so lange, bis das geklärt ist.
Dann klagt man.
Ja, das ist in einem Rechtsstaat so.
Das ist auch okay, aber das ändert
auch immer verteidigen. Doch, das verändert ganz viel. Natürlich, das ist eine komplette Veränderung des Disziplinarrechts. Wie gesagt, man brauchte bisher ein angestrebtes Verwaltungsverfahren, um Bedienstete aus dem Dienst rauszubekommen. Jetzt geht es mit einfachen Verwaltungsakten. Man kann sofort aus dem Dienst freisetzen. Und derjenige hat dann auch die Beweispflicht zu beweisen, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das ist eine komplette Veränderung. Und deswegen war uns das auch so wichtig als Koalition, dieses starke Signal zu senden, dass diejenigen, die den Staat repräsentieren, ihn natürlich an erster Stelle achten müssen und reicht da keine
das?
Solche
Nein, das reicht mir nicht. Dinge das sind, zu haben. Das ist, ich finde das ja gut. Ja? Also die Verfahren sind beschleunigt worden. Ja, die Richtung stimmt. Mhm. Nur, was wir Juristen die materielle Seite nennen, also was ist eigentlich am Ende der Maßstab, der vor Gericht geprüft wird, das ist im Wesentlichen gleich geblieben. Nein. Und es ist im Wesentlichen. Ja, also wie gesagt, ein halbes Jahr Freiheitsstrafe braucht man, dann fliegt man raus. Alles drunter und da, mit Hitlergruß sind wir drunter. Mit Chatgruppen Dreck, den man da teilt, ist man auch deutlich drunter. Die Masse der Fälle, über die wir sprechen, in Frankfurt auch.
Es geht doch nicht nur um Strafverfahren, wo Sie rauskommen. Sie wissen doch, dass das die Disziplinarrecht viel vielschichtiger ist.
Ja,
aber Sie auch wegen, wenn Sie das Vertrauen verlieren, dann können Sie auch Beamte aus dem Dienst setzen. Es geht doch nicht nur um Strafbarkeit.
Ja, ich wünschte, es wäre so, dass es so praktiziert würde. Aber es ist derzeit so, dass das sich lange hinzieht. Und am Ende selbst einer, der über seine Schutzpersonen solche verächtlichen, NS-verherrlichenden Sachen sagt, der kriegt nur eine Gehaltseinbuße. Das ist doch nicht okay. Also, wie gesagt, das reicht doch nicht.
Sehe ich auch so. Geht aber nach dem neuen Disziplinarrecht eindeutig anders.
Es geht am Ende womöglich um einen längeren Prozess, nämlich um strukturellen Antisemitismus, der in allen möglichen Facetten, Frau Balti hat es angesprochen, nicht nur in der Polizei, sondern auch an den Schulen und an den Unis existiert. Deswegen wollen wir unbedingt noch mal dahin gucken, wo seit Monaten protestiert wird, nämlich an mehreren Orten, in mehreren Städten in Deutschland, an den deutschen Unis protestieren Studierende gegen Israels Vorgehen im Gazakrieg, im Krieg gegen Hamas im Gazastreifen. Hier sieht man, an der Humboldt-Uni wurde zuletzt besetzt. Es gab Aufrufe zur Intifada, Fenster und Wände wurden mit antisemitischen Parolen beschmiert. Jetzt haben wir gerade den Spruch gesehen, den ich noch erklären möchte, nämlich From the River to the Sea. Den haben Sie auch verboten im November 23, ja. Weil das eine Vernichtungsfantasie von Israel ist.
Absolut.
Jetzt hat Ihre Kollegin, die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, gesagt, diese Proteste seien unerträglich. Und sie begrüßt es daher, wenn Hochschulleitungen konsequent von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Das heißt eigentlich nicht dulden und sofort rauswerfen. Sind Sie der gleichen Meinung?
Also ich glaube, man muss unterscheiden, wo sind die Strafbarkeitsgrenzen überschritten, from the river to the sea. Da ist es so, ich habe dieses Verbot bewusst ausgesprochen, weil ich es unerträglich finde. Wir erleben seit dem 7. Oktober einen solch furchtbaren Hass, wie Herr Steinke es beschrieben hat, gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und wir sind in einer besonderen Verantwortung, Jüdinnen und Juden in Deutschland zu schützen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich bin überrascht, was wir zum Teil an den Universitäten sehen, welcher Hass dort vorherrscht. Und dann muss man auch strikt vorgehen. Da bin ich sehr bei meiner Kollegin Bettina Stark-Watzinger. Wir müssen aber aufpassen, und das meinte ich vorhin, als wir bilateral gesprochen haben, dass wir nicht gleich überziehen in einem Rechtsstaat. Ja. Nicht alles, was uns nicht passt, ist verboten in einer Demokratie. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und das müssen wir immer abwägen. Dann gleich zu sagen, alle müssen rausgeschmissen werden. Ich würde immer gucken, wo ist diese Grenze überschritten? Dann muss man konsequent handeln. Das finde ich wichtig in einem Rechtsstaat und das dann auch nicht zuzulassen. Mhm. Und ich glaube, wir müssen sehr, sehr viel mehr in die Prävention, auch gerade an den Schulen, und an den Universitäten auch investieren, um auch das zu erläutern und zu erklären, was steht dahinter und welches Existenzrecht dort auch bedroht wird.
Mhm. Die Präsidentin der Humboldt-Uni wollte mit den Studierenden ins Gespräch kommen, hat das erst geduldet und wurde dann von dem Bürgermeister aufgefordert, die Uni räumen zu lassen. Herr Steinke, Sie sind Lehrbeauftragter an der Uni in Frankfurt-Main. Würden Sie das mit den Studierenden genauso tun?
Also ich finde das sehr sympathisch, dass man sagt, man möchte Dialog, ja, und auch Dialog mit Positionen, die einem fern sind. Ja, also das ist der Sinn. Ja. Wir streiten, das ist eine offene Gesellschaft, das ist auch die Stärke für unsere offene Gesellschaft. Die Leute haben ja eh ihre Meinung, da machen wir uns keine Illusionen. Ist doch besser, wir reden drüber, werden womöglich beide Seiten oder eine Seite schlauer dabei und wir kommen irgendwie in der Diskussion voran, ist besser, als wenn da einfach ein Deckel drauf ist. Aber was war denn die Situation in der Humboldt-Uni? Ich habe das ehrlich gesagt anders wahrgenommen, als dass es da eine Dialogbereitschaft gegeben hätte. Die Situation war, dass sich eine laut brüllende Gruppe bedrohlich aufgemandelt hat, Muskeln hat spielen lassen und mit dem Finger gezeigt hat auf diejenigen, die differenzierter auf das Thema blicken oder eine andere Meinung haben. Die haben gesagt, wir wollen die Intifada nach Berlin bringen, also einen gewaltsamen Aufstand, wo man sich dann schon ausrechnen kann, wer wohl diese Gewalt zu spüren bekommen soll. Die haben das Hamas-Dreieck, also dieses Symbol zur Bedrohung von Feinden, haben an die Tür von einem wissenschaftlichen Mitarbeitenden geschmiert, weil dessen Nahost-Einstellung ihnen offenbar nicht gepasst hat. Die haben sich breit gemacht und die haben andere Leute in Angst und Schrecken versetzt, die deren Meinung nicht teilen. Und eine Universität ist ein Ort mit in der Regel vielen klugen Köpfen. Und beim Nahost-Thema mit vielen tausenden verschiedenen Schattierungen von Meinungen, das wäre eigentlich ein Ort, wo man produktiv diskutieren könnte, wenn nicht manche meinen, sie dürfen das monopolisieren und dann auch noch in der Verhandlung mit der Unipräsidentin Forderungen stellen, wie man soll Israel, also akademisch, kulturell boykottieren. Also sie wollen bestimmen, wer überhaupt hier mitreden darf. Mhm. Das ist nicht Meinungsfreiheit, sondern das ist geradezu das Ende von Meinungsfreiheit. Das ist auch nicht Dialog, das ist ein Monolog. Und das hätte man auch schon früher beenden können, um wieder Offenheit zu ermöglichen.
Frau Balci, ich würde es auch... Ich will es auch ein bisschen besser verstehen, was die wollen. Also die Hamas ist eine Organisation, die in Deutschland als terroristische Vereinigung gilt, wie in vielen anderen Ländern, auch in der EU und in den USA. Da gibt es unter den Studenten so Gruppierungen, die heißen Queers for Palestine. Wie erklären Sie sich, dass dezidiert linke Bewegungen sich mit fundamentalistischen, autoritären Organisationen wie der Hamas solidarisieren, ob nun direkt oder indirekt? Indirekt tun sie es.
Das sind halt die Vorzüge unserer freien demokratischen Gesellschaft. Das ist eine Form von akademischer Wohlstandsverwahrlosung. Die gipfelt dann in so Leuten wie Judith Butler, die dann ganz unverblümt auch unsere Freiheitsvorstellungen und Vorstellungen von Menschenrechten eben nicht als universell betrachten wollen, sondern ganz klar einfordern, dass die Hamas auch ein absolutes Existenzrecht hat, so wie sie ist, mit ihrer Vorstellung einer Gesellschaft und dass wir die bösen Kolonialisten, die wir Israel unterstützen, eigentlich sowieso die Aggressoren sind. Also das mal so kurz zusammengefasst. Was mich aber wundert, ist, wenn wir über Meinungsfreiheit reden an den Universitäten, dann klingt das für mich so, als gäbe es die. Es gibt die schon ganz lange nicht mehr in ganz vielen Bereichen an Universitäten in Deutschland, diese sogenannte Meinungsfreiheit. Weil wenn man nämlich nicht die Hamas befürwortet und nicht der Meinung ist, dass wir die bösen weißen Kolonialisten sind, die die Israelis unterstützen in ihrer Vernichtungsfantasie, dann hat man eigentlich schon sehr wenig Spielraum an den Universitäten in den Debattenräumen. Die gibt es nämlich gar nicht mehr. Das heißt, es sind nicht nur jüdische Studierende, die sich da zurückziehen und Angst haben vom Uni-Alltag. Es sind auch andere, die anderer Meinung sind als dieser harte Kern der sogenannten Pro-Palästina.
Die sind halt besonders laut jetzt.
Die sind besonders laut und da komme ich wieder auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben ja so einen ziemlich direkten Draht in Neukölln auf die Straße. Also bei mir vom Rathaus finden eigentlich jede Woche diese Art von Demonstrationen statt. Man gewöhnt sich da auch teilweise dran. Man sieht aber auch Strukturen, die sich wiederholen. Es sind immer die ewig selben Personen. Das heißt, ich frage mich, warum zieht man die nicht nach der 10. Uni-Demo mal aus dem Verkehr für eine Weile oder verhängt mal eine Geldstrafe, die sich spüren lässt, sodass die Leute vielleicht noch mal einlenken. Es sind wirklich nicht viele. Es ist eine Minderheit, die eine Mehrheit die ganze Zeit in Schach hält, ja, die Uni demoliert, die Angst und Schrecken verbreitet und die natürlich bereit ist, auch Gewalt nicht nur zu befürworten, sondern auch anzuwenden, wie man sieht. Also der eine Student, der bei uns in Berlin krankenhausreif geschlagen wurde, hat das ja in einem ganz schlimmen Beispiel gezeigt, wie schnell das auch gehen kann. Ja. Das heißt, es gibt diese Meinungsfreiheit, diese Debattenräume schon lange nicht mehr an sehr vielen Universitäten. Und das finde ich viel schlimmer, als jetzt zu sehen, dass da einige Räume demoliert wurden. Weil ich glaube, wir müssen daran arbeiten und dafür sorgen, dass es tatsächlich für jeden Menschen, der an einer deutschen Uni studiert, die Möglichkeit gibt, seine Meinung frei kundzutun in dem Rahmen, in dem wir ihm das auch gewährleisten können. Und das finde ich so erschreckend. Ja? Also ich mache mir Sorgen um unsere freie Gesellschaft tatsächlich.
Sind Sie dazu tolerant, Frau Faeser?
Ja. Also ich will nicht hoffen, dass wir da zu tolerant sind an den Universitäten. Also mir ist das neu, dass es an jeder Universität solche Exzesse gibt. Ich finde, wie gesagt, man muss aufpassen, was ist an Debattenräumen da und was wird verboten. Aber für mich ist ganz klar, der Maßstab des Rechtsstaats, das muss ja überall gelten. Und das gilt natürlich und insbesondere auch an Universitäten. Wenn solche Formen von Hass und Gewalt oder Einschüchterung für andere, dass sie sich nicht mehr trauen, Meinung frei zu äußern, dann sind natürlich diese Grenzen überschritten. Und dann muss man auch durchgreifen. Absolut klar.
Wir haben keine Zeit mehr. Ich möchte aber trotzdem noch mal eine Frage stellen, um wieder an den Anfang der Sendung zurückzukommen. Herr Steinke, wir haben damit begonnen, dass ganz Deutschland im Prinzip empört ist über dieses Sylt-Video mit den rassistischen Parolen. Warum geht eigentlich keiner auf die Straße, wenn Studierende sich mit einer Organisation solidarisieren, die die Auslöschung Israels will?
Gute Frage.
Tja.
Sie haben nicht viel Zeit, aber Sie müssen antworten.
Ja. Ach, ich habe mich auch gefragt, warum jahrelang niemand auf die Straße gegangen ist gegen den saudischen Angriffskrieg auf Jemen, der mit europäischen Waffen unterstützt wurde. Da scheint es eine selektive Empathie und Solidarität zu geben.
Aber ist das ein strukturelles antisemitisches Problem, das sehr viele haben in Deutschland?
Es sind Narrative, die in der arabischen Welt nicht von freien Universitäten, sondern von Regimen gestrickt werden, die lauten, Israel ist das Hauptproblem des Nahen Ostens, ohne Israel wäre alles fein, und die schwappen hier rüber. Und leider gehen denen selbst Leute, die sehr gebildet sind, auf den Leim.
Ja, und wir haben ein großes Problem mit Rechtsextremismus und Antisemitismus. Wir haben ja immer noch die Mehrzahl der antisemitischen Straftaten kommen von Rechtsextremisten. Mhm. Und auch das, das habe ich vorhin gesagt, dass man in der Mitte-Studie wusste, dass diese Narrative hier eine Mehrzahl finden. Ich würde mir auch wünschen, dass die Leute auf die Straße gehen und für Jüdinnen und Juden sich einzusetzen. Und,
Sie haben das Schlusswort vorbei, Gigi.
Ich bezweifle, dass die Erhebungen tatsächlich sauber sind, weil der ganze Bereich des türkischen Rechtsextremismus da eigentlich nie wirklich eingerechnet wurde. Und ich glaube, dass es da wirklich an der Zeit ist, nochmal richtig zu gucken, wie viel Antisemitismus haben wir wo. Und ich will gar nicht bezweifeln, dass wir im Rechtsextremismus eine enorme Gefährdungssituation haben für jüdische Menschen, nicht nur für jüdische Menschen, für uns alle. Ja? Aber ich finde, wir müssen da wirklich dazulernen, weil der türkische Rechtsextremismus und der arabische Nationalismus in Deutschland, das ist alles nicht zu unterschätzen. Wir müssen uns da anpassen und wir müssen da auch Zahlen liefern und wir müssen da auch transparent sein. Ja? Also,
absolut.
Es war ein erster Versuch, ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen. Ich danke für die Diskussion in die Runde und empfehle Ihnen jetzt ganz dringend die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und Ihnen danke ich für das Interesse hier im Studio und zu Hause. Tschüss.